Psalm 42. Hat irgendwer von euch mal schon so einen richtigen Durst gehabt? Wo du nichts zu trinken hast und hast einen riesen Durst. Und es tut fast körperlich weh. Ich kann mich erinnern, einmal war ich im Wallis wandern und habe mich so richtig verlaufen, oben in den Bergen, und habe irgendwo die Markierung nicht mehr gefunden, aber wie man so ist als Mann, den Gipfel muss man bezwingen, auf dem richtigen Weg oder sonst halt querfeldein, und da bin ich hier so über Geröll und dann später so Felsbrocken, wo man von einem zum nächsten steigen musste, und dazwischen ging es so 2-3 Meter runter. Und es war heiß und ich hatte mein Wasser alles aufgebraucht, und dann ist es schon spät geworden und ich habe gemerkt, es wird dunkel, ich weiß nicht, wo ich bin, ich muss schauen, dass ich da schnell runterkomme aus diesen Felsen, weil das so gefährlich ist, da kann man nicht weiterlaufen oder gescheit übernachten. Dann bin ich da wild abgestiegen zum Gletscher, zur Gletscherzunge runter, und bin dann den Gletscher da entlang runtergelaufen, weil da wusste ich, da kann ich auch, wenn es finster wird, noch halbwegs laufen. Und ich habe so einen Durst gehabt und nichts mehr in der Flasche drin, und Gott sei Dank, irgendwo habe ich dann Lagerfeuer gesehen und da waren dann so Gletscherforscher aus, weiß gar nicht mehr woher, die waren Amerika oder Skandinavien. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich die um Wasser angeschnorrt habe, um was zum Trinken. Und die konnten mir dann auch den Weg zeigen. Und irgendwann, 10 Uhr nachts oder so, war ich dann wieder auf der Hütte. Die haben sich dann alle gewundert, warum ich jetzt erst komme. Aber so richtig Durst haben. Hier der Psalmist ist im Norden von Israel. Dagegen vom Hermongebirge. Und vielleicht beobachtet er eine Hirschkuh. Und ihr wisst, Israel ist relativ viel Wüste. Ist nicht so, dürft euch nicht so vorstellen, dass da hier irgendwo so ein Reh oder ein Hirsch durch den Wald läuft bei uns. Eine Hirschkuh, die nach dem Wasser lechzt. Und er sagt, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Wir Menschen, wir sind für Gott geschaffen. Das ist der Grund, warum wir hier sind, für eine Beziehung mit ihm. Und nichts wird unser Herz befriedigen können, bevor wir nicht ihn haben. Der Kirchvater Augustinus hat mal gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Wir haben ein Loch in unserem Herzen in der Form von Gott. Gott ist sozusagen der Schlüssel, der da reinpasst. Und alles andere wird das Loch nicht wirklich ausfüllen können, diesen Hunger oder diesen Durst unseres Herzens. Menschen versuchen das mit materiellen Dingen oder irdischen Beziehungen oder Erfolg und Ruhm und all diese Dinge. Und für eine kurze Zeit kann es uns mal kurz befriedigen, aber dann kriecht wieder diese Unzufriedenheit in unser Herz rein. Und da ist dieses schreiende Herz, das sich sehnt nach Gott. Ich weiß, das ist das, was mich zu Gott gebracht hat. Ich war ein junger Mann, der alles hatte, was man sich wünschen kann, eine heile Familie und materiell alles und eine schöne Freundin und erfolgreich in der Schule und alles lief toll, aber trotzdem war ich unzufrieden in meinem Herzen. Und diese Unzufriedenheit in unserem Herzen, das ist eigentlich was, was uns auf Gott hinweisen soll. C.S. Lewis hat mal gesagt, diese Beobachtung, dass für alles, für jedes Bedürfnis in unserem Leben gibt es ein Objekt, was dieses Bedürfnis stillen kann. Wir haben Hunger und es gibt sowas wie Futter. Wir haben Durst und es gibt Wasser und Cola und was sonst noch so gibt. Wir haben einen Sexualtrieb und es gibt das andere Geschlecht. Aber da gibt es einen Hunger oder einen Durst in unserem Leben, der durch nichts Irdisches, nichts in dieser Welt, nichts in dieser Zeit befriedigt werden kann. Und es weist uns eigentlich darauf hin, dass es jemanden oder etwas geben muss außerhalb dieser Welt und außerhalb dieser Zeit. Und das ist natürlich genau das, was die Bibel uns sagt. Nämlich Gott. Dass wir auf Gott hin geschaffen sind. Irgendwer hat mal gesagt, tief im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Wir sehnen uns nach der perfekten Beziehung. Vielleicht laufen deswegen so viele Menschen von einem Partner zum nächsten und wenn der nicht befriedigt, dann wieder zum nächsten und wir sehnen uns nach einem perfekten Ort. Vielleicht ziehen deswegen so viele Leute um, von einem Ort zum nächsten und von der Wohnung in das Haus. Und wir sehnen uns nach einem perfekten Ort, nach einer perfekten Beziehung, nach der perfekten Liebe, perfekter Schönheit, perfekter Einheit. Wir sehnen uns auch danach, selbst perfekt zu sein. Wart ihr schon jemals frustriert mit euch selbst? Passiert mir ständig, weil ich mir denke, oh Mann, ich kann mich selber nicht riechen. Wäre ich doch mehr wie Jesus und weniger wie ich selbst. Auch danach sehen wir uns. Und die Antwort auf unser Sehnen ist Gott. Er ist perfekt. Und Gott ist in Jesus Mensch geworden. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Ich habe vorgestern in meiner stillen Zeit durch Jeremia gelesen. Und es ist interessant, in Jeremia 2 sagt Jeremia, oder Gott durch Jeremia, hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht nützt. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert der Staat völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Menschen versuchen, dieses Loch in ihrem Herz mit allen möglichen Zeug und allen möglichen Dingen und Ablenkungen und Fernsehen und Schokolade oder was sonst was zu füllen. Aber es kann nicht befriedigen. Und das ist, was der Prophet hier sagt. Er sagt, das Volk hat zweifach Böses getan. Sie haben Gott, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen. Zisterne, so ein Loch im Boden, wo Regenwasser gesammelt wird, nur hat die einen Sprung oder einen Riss und das Wasser rinnt aus. Und so sind diese Dinge, die wir an Gottes Stelle setzen in unserem Leben. Dinge, die man genießen kann, wenn man in Gemeinschaft mit Gott ist. Schöne Beziehung zu haben. Es ist schön, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Es ist schön, wenn man reich ist, solange es einen nicht einnimmt und umbringt. Am Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass Geldliebe die Ursache von viel Übel ist. Aber das Wesentliche ist Gott. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Und selbst als Christen kann es uns manchmal so gehen, dass wir das tun, was Gottes Volk gemacht hat. Dass wir uns denken, fühle mich irgendwie unzufrieden, und statt dass wir zu Jesus laufen damit, laufen wir sonst wohin, versuchen uns abzulenken mit Filmen oder Computerspielen oder denken, irgendeine Beziehung, irgendein anderer Mensch muss uns erfüllen können oder Schokolade oder sonst irgendwas. Aber es ist Gott, er ist die Antwort. Und das ist irgendwie so das Paradox in unserem Leben. Bevor wir Jesus haben, sind wir leer. Und dann, wenn wir durch Jesus in Beziehung mit Gott kommen, dann schmecken wir zum ersten Mal in unserem Leben dieses lebendige Wasser und dieses Brot des Lebens. Und es befriedigt uns. Ich weiß, in meinem Leben habe ich so ein Stück von diesem ewigen Leben, das Gott uns schenkt in Jesus, gekostet. Und ich war früher ein furchtbar aufbrausender, zorniger Kerl eigentlich, der leicht explodiert ist und oft wütend war und oft so viel Unfrieden in meinem Herzen hatte als junger Mensch. Und ich weiß, Jesus hat mir Frieden geschenkt. So ein Stück Lebensqualität des ewigen Lebens, das Gott uns gibt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, oh, hey, ich bin schon lange nicht mehr explodiert, das ist ja richtig cool. Und Gott fängt an, uns zu ändern und wir erfahren seine Gegenwart und ich habe Frieden mit Gott gefunden und das hat auch Frieden in mein Leben gebracht und Frieden mit anderen Menschen auch und Frieden mit mir selbst ein Stück weit. Aber selbst als Christen, wenn wir zu Jesus gekommen sind und dieses Brot kosten und Zufriedenheit erfahren ein Stück weit, finden wir trotzdem in unserem Herzen, dass weiter ein Hunger da ist, ein Hunger nach mehr. Und der Grund ist, es gibt mehr von Gott, es gibt immer mehr von ihm. Egal wo du stehst mit Gott, egal wie tief deine Beziehung mit ihm ist, es gibt immer mehr als der unendliche Gott. Die Hochzeit ist nicht das Ende einer Beziehung, ne? Es ist der Anfang. Und dann lernt man sich besser und besser und besser kennen und Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, den Himmel in unser Herz gelegt. Deswegen sind wir Perfektionisten in unserem Herzen, wonach wir uns wirklich sehnen, ist der Himmel. Es wird Gott pur sein. Und Jesus hat uns es verheißen, dass er einen Platz für uns bereitet. Viermal im Johannesevangelium hat Jesus gesagt, dass er möchte, dass wir dort sind, wo er ist. Zum Beispiel in Johannes 17, da betet er und sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Und wenn ich hingehe, Johannes 14, und eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist, was den Himmel ausmacht, bei Gott sein, Gott pur sozusagen. Ist ja interessant, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel sagt eigentlich nicht allzu viel, wie der Himmel sein wird, weil die Vokabel fehlen. Paulus hatte mal eine Vision vom Himmel, oder vielleicht war er selbst da, er war sich da nicht ganz so sicher, und er hat nachher gesagt, es ist eigentlich gar nicht richtig, drüber zu reden. Fehlen die Worte, es ist unbeschreiblich, diese Herrlichkeit zu beschreiben. Es ist wie wenn du irgendeinen Indianer aus dem Busch rausnimmst und mit nach Frankfurt nimmst. Und er sieht zum ersten Mal Straßen und Autos und Aufzüge und so digitale Werbetafeln und Mikrowellen und all dieses Zeug. Wenn der wieder zurückgeht in den Busch, wie soll er das seinen Leuten erklären? Was er gesehen hat und was er erlebt hat. Kann er gar nicht, ihm fehlen die Vokabeln und so ähnlich ist es in der Bibel. Deswegen spricht die Bibel sehr oft im Negativ, wenn es um den Himmel geht. Zum Beispiel in der Offenbarung 21, da heißt es, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann heißt es positiv, und er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das ist die Essenz von dem, was Himmel ausmacht, ist bei Gott sein. Jemand hat mal gesagt, Gott finden ist der Himmel, Gott nicht finden, das ist die Hölle. Paulus hat gesagt, nachdem er den Himmel gesehen hat, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Und er hat gesagt, ich habe Lust eigentlich abzuscheiden und bei Gott zu sein, denn es ist weit besser. Aber weil ihr mich auch noch braucht, bleibe ich halt noch ein bisschen da. Ist gut für euch, aber mein Herz ist eigentlich im Himmel. Das ist der Ort, wonach ich mich sehne. Korintherbrief hat er gesagt, jetzt sehen wir in einem Spiegel undeutlich, aber wir werden von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt bin. Sozusagen Gott pur. Himmel ist nicht nur ein perfekter Ort und dass wir da sein werden, wo Gott ist, wirklich, sondern es ist eine perfekte Beziehung mit Gott. Wir werden ihn sehen, so wie er uns sieht. Wir werden ihn erkennen, wie er uns erkennt jetzt. Ja, wir können schon ein Stück weit Gott erfahren und er wohnt in unserem Herzen. Wir Menschen sind dafür geschaffen, von Gott bewohnt zu werden. Wenn wir von Neuem geboren werden, weil wir uns Jesus anvertraut haben, sagt die Bibel, dass Gott Wohnung nimmt in unserem Herzen. So ein Bild, was diese Nähe der Beziehung ausdrückt. So nah will Gott uns sein. Aber wir leben noch in einem unerlösten Leib hier. Aber eines Tages werden wir einen erlösten Leib erhalten. Und im 1. Korinther 15 beschreibt Paulus die Auferstehung der Toten. Da sagt er, es wird gesehen in Vergänglichkeit. Also er verwendet dieses Bild von Sehen. Seh ist irgend so ein unansehnliches Samenkörnchen und dann irgendwann wächst eine wunderschöne Blume draus. Also es wird gesät in Vergänglichkeit, unser irdischer Leib, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ich mag das. Diesen Kontrast zwischen Vergänglichkeit und Unehre und Schwachheit und natürlich und im Gegensatz dazu das, was Gott für uns bereitet hat, nämlich Unvergänglichkeit, Herrlichkeit, Kraft und geistlicher Leib. Der Apostel Johannes sagt uns, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und er hat gesagt, seht, welch eine Liebe Gott hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und das sind wir. Und jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ist noch nicht ganz klar. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir werden ihn sehen, wir werden perfekte Gemeinschaft haben mit ihm, von Angesicht zu Angesicht, ungetrübt, Gott pur sozusagen, und wir werden sein, wie er ist. Wir wissen nicht genau, wie das sein wird, aber wir werden sein wie Jesus, und das langt mir eigentlich, weil wenn ich die Evangelien lese und Jesus betrachte, ist Lebensqualität. Seine Liebe, seine Beziehung mit dem Vater, hat immer geliebt, nie einen schlechten Gedanken gehabt, nie irgendjemanden gehasst, nie schlecht gesprochen über jemanden. Ich meine, das ist Lebensqualität. Das ist echter Friede. Das ist wunderbar. Und dann, wenn ich die Berichte lese, nachdem Jesus auferstanden ist, in seinem himmlischen Leib, das war ziemlich cool. Er konnte durch geschlossene Türen gehen, sagen, hallo, Shalom, hier bin ich, plötzlich ist er da, dann ist er wieder weg. Ziemlich cool. Wir werden sein, wie er ist. An einem perfekten Ort, in einer perfekten Beziehung und wir selbst werden perfekt sein. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Und so, wenn der Psalmist hier sagt, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen? Wann werde ich erscheinen vor Gottes Angesicht? Wir dürfen das ein Stück weit schon hier erleben, wenn wir zu Gott kommen, Gemeinschaft haben mit ihm, in seinem Wort, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, wenn wir ihn erleben dürfen. Aber wir wissen, letztendlich wird es völlig erfüllt sein, wenn wir in den Himmel kommen. Und da haben wir eine Hoffnung. Wir haben eine echte Hoffnung, diese Impulse und dieses Verlangen in unserem Herzen nach Perfektion, nach perfekter Beziehung, nach perfekter Liebe, perfekter Schönheit, perfekter Einheit, nach Gerechtigkeit, all diese Dinge, die in uns drin sind, das ist nicht nur ein Witz, sondern es wird eines Tages erfüllt sein werden. Und wir haben die Garantie, wir haben eine lebendige Hoffnung, wir sind wiedergeboren in Jesus zu einer lebendigen Hoffnung. Wir werden erscheinen vor Gottes Angesicht. Und dann werden wir nicht mehr dürsten. Dann werden wir nie mehr hungern. Und dann wird jede Träne abwischen von unserem Gesicht. Seht, das Traurige in dieser Welt ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich fast alles leisten kann. Leute, die sich fast alles leisten können. Wir jammern alle auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben so viel, wir sind so reich und trotzdem oft so unzufrieden. Und wirklich, wenn diese Welt alles ist, was es gäbe, dann wären wir die elendsten von allen Geschöpfen. Wenn das alles ist und dann sterben wir und alles ist vorbei und alles ist egal, ob du als ein Heiliger gelebt hast oder als ein Hitler gelebt hast, weil es eh wurscht ist. Am Ende ist eh alles aus und alle gleich und macht keinen Unterschied. Und all diese Dinge, all dieses Verlangen in unserem Herzen, das bleibt letztendlich unerfüllt oder ist nur eine Illusion. Und was dann bleibt, ist echt nur Verzweiflung und Leere, Sinnlosigkeit. Und die Philosophen, die wirklich drüber nachgedacht haben, die modernen Philosophen, die ohne Gott leben wollten und das wirklich zu Ende gedacht haben, das ist genau, wo die gelandet sind, nämlich bei absoluter Verzweiflung. Und es ist, wie sie gestorben sind. Aber Gott sei Dank, wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, das ist nicht nur irgendwie eine Illusion. Wir sind nicht nur irgendwie reingekotzt in ein leeres, kaltes Universum, ohne Sinn und ohne Hoffnung und haben all diese Impulse. Ich meine, wirklich, wenn es diese Erfüllung nicht gäbe, dann wäre es besser für uns, wir wären irgendwelche Tiere. Die leben ihr Leben und fertig aus, machen sich keine Gedanken. Die haben diese Impulse nicht, diesen Wunsch nach Perfektion in ihrem Herzen. Sie sehnen nach Gott, das ist, was es ist. Und wirklich, wenn wir nur zuhören auf unser Herz, dann wird es uns zu Gott treiben. Traurig ist, dass manche Menschen nie ruhig genug werden, um wirklich auf ihr Herz zu hören. So ständig beschäftigt zu sein, ständig sich abzulenken, weil sie es nicht ertragen können. Wir wissen die Antwort, wir kennen die Antwort, es ist eine Person, es ist Jesus. Und er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt mein Joch auf euch. Akzeptiert die Herrschaft von mir über euer Leben und ich werde euch Frieden geben und Ruhe für eure Seelen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmer hungern. Ich bin das lebendige Wasser. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr dürsten. Er ist die Antwort. Und so oft laufen wir zu so vielen verschiedenen Dingen. Wenn ich so einen Tag habe, wo ich frustriert bin und irgendwie unzufrieden bin, machst alle möglichen Dinge. Machst du was Gutes zum Essen oder Schokolade oder ziehst dir irgendeinen Film rein, versuchst dich irgendwie abzulenken, bis du dann irgendwann an den Punkt kommst und sagst, nee, das ist es ja alles nicht. Zu Jesus läufst und sagst, ja, hey, Jesus, du bist es. Zeit mit dir verbringen, in seine Gegenwart kommen. Und da finde ich Frieden, da finde ich Trost. Selbst wenn ich vieles nicht verstehe, was gerade abgeht in unserem Leben. Aber im Philipperbrief heißt es, dass wir zu ihm kommen sollen mit unseren Anliegen. Und dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, selbst wenn wir es nicht verstehen, unsere Herzen erfüllen und uns bewahren in Christus Jesus. Aber unser Herz dürstet nach Gott. Lass uns nicht zufrieden geben mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen, so rissigen Zisternen. Lass uns zu ihm laufen. Im Vers 4 beschreibt der Psalmist seine Umstände. Er geht offensichtlich durch eine sehr schwierige Zeit, wird angefeindet, ist fern vom Heiligtum damals, vom Tempel. Sagt, meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Es tut am meisten weh, du durch eine schwierige Zeit gehst als Christ und die Nichtchristen sagen, na, wo ist denn dein Gott? Gott hat uns nie verheißen, dass wir nie durch schwere Zeiten gehen müssen. Wahrheit ist, er ist uns nicht ferne. Lies Psalm 139. Wohin könnte ich fliehen vor seinem Angesicht? Er ist da, egal wo ich hinlaufe. Und er kennt und er weiß, er ist uns nicht ferne, selbst wenn wir uns manchmal so fühlen. Und das ist auch eine Erfahrung, die jeder Christ mal macht, die scheinbare Ferne Gottes. Wir Dinge nicht verstehen, wo wir ihn nicht spüren. Es tut weh, wenn dann die Leute kommen und sagen, na, wo ist denn dein Gott? Und dann erinnert er sich dran, an die Zeit, wo er Gott nahe war. Vers 5, daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankens, ein feierlicher Aufzug. Er war einer, der ein Führer war, der Menschen zu Gott mitgenommen hat, zu Gott hingeführt hat. In der Schar zum Hause Gottes. Ist auch was die Bibel uns sagt, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen sollen mit anderen Geschwistern. Jesus hat ganz besonders seine Gegenwart verheißen. Ich meine, er ist immer bei uns und er ist überall, aber hat ganz besonders seinen Segen verheißen, wenn wir zusammenkommen als Leib Christi, als seine Gemeinde. Da ist eine ganz besondere Dynamik da. Ich kann es gar nicht erklären und beschreiben, was genau abgeht, aber die Erfahrung bestätigt es. Und Gottes Wort bestätigt es. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, das war eins der vier Dinge, Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten einmütig in der Lehre der Apostel und in den Gebeten, im Brechen des Brotes und in der Gemeinschaft. Das war was sie beständig gepflegt haben. Und Hebräerbrief sagt uns ausdrücklich, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen sollen. Und der Kontext davon ist, dass Leute vom Glauben abfallen oder in Gefahr stehen, sich zu entfernen von Jesus. Und es ist ein Schutz, die Gemeinschaft. Und das ist auch was, was wir so oft beobachten können. Ein Christ, der sich selbst isoliert, das ist meistens der Anfang vom Ende. Bleiben fern von der Gemeinschaft und dann irgendwie entfernen sie sich weiter und weiter von Gott. Fangen an, die Zufriedenheit bei den leeren Zisternen zu suchen, bei Dingen dieser Welt, anderen Dingen. Das ist der falsche Ort. Hey, wo wir zusammenkommen, das ist, wo Gott seinen Segen verheißen hat. Und ich mag das, der Psalmist konnte sich erinnern. Selbst als er in der Zeit ist, wo er sagt, Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Aber ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich dich erfahren habe, wo ich dich gepriesen habe. Und das ist so wichtig, dass unsere Kinder das erfahren, von klein auf, dass sie es erfahren dürfen. Wir sind jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen und ich habe Jesus erlebt da. Ich habe Gott erlebt. Ich weiß, dass er real ist. Und dann spricht er zu sich selbst. wenn niemand anderer da ist, manchmal können wir zu uns selbst sprechen. Und er sagt, Vers 6, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott. Das heißt, warte auf Gott mit Vertrauen, mit Erwartung, mit Glauben. Denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Harre auf Gott, ich werde ihn noch preisen. Ich werde das Heil seines Angesichts sehen. Wir haben die Hoffnung auf den Himmel. Wir werden sein Angesicht sehen, wenn wir ihn Jesus sehen. Und es gibt uns Perspektive. Wir dürfen wissen, selbst wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen hier in diesem Leben, und selbst wenn das bis ans Ende unseres irdischen Lebens ist, ich werde sein Heil sehen, ich werde sein Angesicht sehen. Und verglichen mit den nächsten 100 Billionen von Jahren in der Ewigkeit, ist es gerade ein Augenblick. Und es gibt uns Perspektive, wenn wir wissen, hey, die schweren Zeiten, durch die wir gehen, es wird nicht für immer sein. Und das ist nicht alles. Wenn wir wissen dürfen, dass Gott bei uns ist. Und wir haben diese Hoffnung, dass wir eines Tages sein Heil, das Heil seines Angesichts sehen werden. Nicht mehr wie durch einen Spiegel, sondern sogar von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden ihn erkennen, wie er uns erkennt. Und das wird wunderbar sein. Amen. Ich glaube, Spurgeon hat mal gesagt, wenn du über den Himmel predigst, dann soll ein Lächeln auf deinen Lippen sein, ein Blinken in deinen Augen. Wenn du über die Hölle redest, ist dein normales Gesicht gut genug. Aber was für eine Hoffnung wir haben. Wahres Heil. Wirklich, dieser Hunger unserer Seele wird völlig, absolut erfüllt sein. Und David erinnert sich selbst hier und ermuntert seine eigene Seele. Und das ist was, wir können uns selbst in Depressionen reinreden, wenn wir uns, oh Mann, wie arm bin ich und wie furchtbar ist alles und wie schlimm und ich tue mir selber leid und keiner versteht mich und Gott, wo bist du? Ich kann mich darum drehen oder ich kann meine Augen aufheben zu ihm. Ich kann sagen, Seele, warum bist du so aufgelöst in mir? Warum bist du so betrübt in mir? Vertraue auf den Herrn. Hey, Gott ist da, mir seine Wahrheit vor Augen halten. Gott ist da, harre auf ihn. Schau auf ihn. Und wenn wir auf ihn schauen, Schritt zurück machen, das große Bild anschauen, wir sehen ja so oft den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Gerade wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Schritt zurück, okay Gott, du sitzt noch auf dem Thron. Du hast die Kontrolle. Aufs Kreuz schauen, du liebst mich. Wenn wir Abendmahl feiern, ja Gott, du meinst es gut mit mir. Und selbst wenn ich es nicht verstehe, ich kann wirklich diesen Frieden finden, der das Verstehen übersteigt in seiner Gegenwart. Und wieder mit Lobpreis zu ihm kommen. Mann, das verändert unser Herz. Wenn wir statt auf uns schauen und unsere Umstände und uns selbst leid tun und in dieses Selbstmitleid verfallen, was so zerstörerisch ist, uns immer weiter runterzieht, so diese Spirale nach unten, wenn wir ausbrechen und nach oben schauen und auf Gott schauen und anfangen, ihn zu preisen. Die Hoffnung anzusehen, die wir haben in Jesus. Die Segnungen, die wir haben in unserem Leben, seine Gegenwart, dann sieht es oft gleich nicht mehr ganz so schwarz aus. Das gibt uns Perspektive. Vers 7, er ist ehrlich und sagt, mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Wir können ehrlich zu Gott kommen mit unseren Emotionen, wir müssen ihm nichts vormachen. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misa, also ganz im Norden Israels. Ich denke an dich. Wo kann ich hinlaufen, wenn meine Seele aufgelöst ist in mir? Zu Gott, er gibt uns Halt. Alle anderen Dinge, das Wirtshaus oder der Seelsorger selbst oder ich meine, wir kommen an Punkte in unserem Leben, wo selbst andere Menschen uns nimmer wirklich Trost geben können. Oder nimmer wirklich Halt oder nimmer wirklich Antwort. Kann Gott allein. Urflut ruft Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Vielleicht saß er da an einem dieser Zuflüsse, die den Jordan gespeist haben, und sieht dieses Wasser und er sagt: Gott, Mann, diese ganzen Wellen brechen über mich herein, diese Wellen der Traurigkeit vielleicht oder der Angst oder der Einsamkeit, diese schwierigen Umstände, in denen ich bin. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Wieder praktisch, Lobpreis ist ein ganz praktischer Weg, wie wir ausbrechen können aus unserem kleinen Kreis des Selbstmitleids und wenn wir emotional drinnen hängen. Und das ist normal, das wird jeder Mensch erfahren dann und wann. Aber man, wenn ich zu Gott aufschaue und im Preis, egal, ob ich mich danach fühle oder nicht, das verändert oft mein Herz, meine Gefühle. Wir können unsere Gefühle nicht ändern, ich kann mein Herz nicht ändern, aber was ich ändern kann, ist mein Denken. Und oft wird unser Herz und unsere Gefühle unserem Denken nachfolgen und unseren Entscheidungen. Deswegen, warum bist du so betrübt in mir, meine Seele? Harre auf den Herrn. Preise den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger. Das tut mir fast innerlich weh, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Wieder, ich mag das, wir dürfen so ehrlich sein im Gebet zu Gott. Sagen will ich zu Gott, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich betrübt einhergehen? Gott beantwortet die Warum-Frage selten. Aber wir dürfen zu ihm kommen. Gott hält sogar Anklage aus. Aber bleib da nicht stehen. Wieder, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir, oder was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Das ist unsere Bestimmung als Christen. Wir werden ihn preisen. Und wir werden sein Angesicht sehen. Wir werden sein Heil sehen. Wir werden völlig 100% heil sein in seiner Gegenwart. Das ist unsere Hoffnung. Also warum bist du so aufgelöst, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Psalm 43 war ursprünglich wohl ein Teil vom Psalm 42, oder die beiden waren ein Psalm. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation. Vom Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich. Jetzt bringt der Gott ganz konkret seine Anliegen. Das war sein Problem. Er wurde verfolgt, wurde schlecht behandelt. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wahrheit ist, Gott hat ihn nicht verworfen. Gott hat ihn nicht allein gelassen, selbst wenn die Gefühle das manchmal sagen. Wir fühlen uns vielleicht manchmal einsam, aber wir sind nie allein. Gott weiß, er kennt, er wird uns nie verlassen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude, und ich werde dich preisen auf der Zither Gott, mein Gott, wieder Lobpreis. Ich werde dich preisen, egal was. Ich werde dich preisen. Und hier bringt er Gottes Wahrheit hinein. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie soll mich leiten. Was ist Gottes Wahrheit? Hier dieses Wort Gottes, was wir in den Händen halten. Sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, eine Leuchte auf meinem Pfad. Wahrheit. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Der Psalmist lässt sich hier nicht durch seine Gefühle leiden, durch seine Emotionen, die ihm sagen, Gott hat dich verlassen, und die anderen Leute sagen, oh, wo ist denn dein Gott? Und er hängt so richtig drin, er ist deprimiert. Aber lässt sich nicht davon leiden. Und unsere Gefühle sind ein schlechter Leiter in unserem Leben, wenn wir das tun, wonach wir uns fühlen. Das ist ganz schlecht. Und die Gefühle sind nicht immer die Wahrheit. Wo bist du Gott? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Er ist trotzdem da. Und so bringt der Psalmist Gottes Wahrheit in das Ganze rein. Sein Licht. Das Licht seiner Wahrheit. Und lässt sich davon leiden und nicht von seinen Gefühlen. Sondern im Gegenteil, er spricht zu seiner Seele, er spricht zu diesen Gefühlen, zu dieser Schwere in ihm selbst. Was bist du so aufgelöst oder gebeugt, meine Seele, und was stöhnst du in mir oder was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott. Bring Gottes Wahrheit hinein. Harre auf Gott, vertraue, warte im Vertrauen auf ihn, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meines Gottes. Erinnert mich an den Psalm 23. Wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Das ist die Geschichte unseres Lebens. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wir sind auf dem Weg in den Himmel. Dem Ort, wonach unser Herz sich sehnt. Also harre auf Gott. Und ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es wahr ist. Und ich danke dir, dass wir eine echte Hoffnung haben. Wie es im 1. Thessalonicher Brief heißt, dass wir nicht trauern wie die, die keine Hoffnung haben. Ich danke dir, Herr, dass wir in schweren Zeiten eine Perspektive haben, dass wir nicht verzweifeln müssen. Ich danke dir, dass wir nicht festhängen müssen in der Vergangenheit oder hier in dieser Welt, dass wir unser Leben nicht mit leeren Dingen füllen müssen, die letztlich nicht befriedigen und dieses Zeug anhäufen müssen, dass wir auch nicht Perfektion erwarten müssen hier in dieser Welt, sondern dass wir realistisch leben dürfen, aber als Realisten mit einer echten, lebendigen Hoffnung, die du im Himmel aufbewahrt hast, dann unverweltliches, unvergängliches Erbteil im Himmel für uns. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist, dass du der gute Hirte bist, der Hirte und der Aufseher unserer Seelen, dass wir wissen, dass du mit uns bist, auch gerade in den schweren Zeiten. Und ich danke dir aber auch, dass wir unterwegs sind in den Himmel, nach immer mehr von dir. Dass wir völlig zufrieden sein werden eines Tages. Und darin können wir ruhen. In dir, in deiner Liebe, Herr, in deiner Hoffnung. Und ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen von uns, der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Danke, dass wir deine Wahrheit betrachten durften und dass wir deine Wahrheit, dein Licht in unser Leben bringen dürfen. Und leite uns nach deinem Wort. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.